Ja moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag Calcio hier auf eurem Lieblingschannel bei YouTube, Calcio Berlin. Mein Name ist Christoph Kröger und ich werde eure Fragen beantworten. Und erstmal beantworte ich zu Beginn eine nicht gestellte Frage. Die Frage kommt in dem Fall von mir. Was macht ihr, wenn ihr die 300.000 Abonnenten bei YouTube knackt? Dieser Marke nähern wir uns wirklich mit großen Schritten, beziehungsweise die Schritte sind größer geworden jetzt über die letzten Wochen und Monate, vor allem über die WM und auch danach. Und wir haben schon mal so ein paar Dinge überlegt, was könnte man machen, ja, wenn so eine historische Marke fällt. Und wir wissen, viele von euch stehen auf sehr ausführliche Videos und auch vielleicht ein bisschen detailverliebte Videos. Und sowas haben wir vor. Folgendes, wenn wir bis zum Ende des Transferfensters die 300.000 Marke knacken hier bei YouTube, dann werden wir eine XXXXL-Tierlist machen und alle Neuzugänge aller Bundesligisten bewerten in Form einer Tierlist. Wahrscheinlich werden wir es im Stream machen bei Kaffee Calcio und dann danach als Video veröffentlichen. Vielleicht kann man da ein bisschen noch was einkürzen, aber kurz wird es nicht, weil es sind sehr viele Transfers. Also alle Transfers aller Bundesligisten bewerten wir, wenn wir bis Ende des Transferfensters diese Marke knacken, und dann setzen wir uns da mal 2-3 Werktage hin, ja, für das Video. Und damit gehen wir dann rein, Stichwort nämlich Neuzugänge, in ein Quickfire von Trülich. Trülich hat nämlich geschrieben, gute Kröger, ein Quickfire zu Bundesliga-Neuzugängen dieses Sommers. Wer wird seinem neuen Verein mehr weiterhelfen? Und dann kommen die Gegenüberstellungen, und das sind wirklich gute und brutal enge Gegenüberstellungen, die da getroffen wurden oder genommen wurden. Wir starten rein mit dem Innenverteidiger-Duo Maxim Estev oder Joan Gadou. Also Estev bei Leipzig und Gadou beim BVB. Die Frage ist natürlich, inwiefern weiterhelfen. Ich finde, gerade bei den ersten Gegenüberstellungen ist immer eine Frage, okay, diese Saison, da sehe ich den einen eher vorne, langfristig den anderen. Das hast du jetzt nicht genauer geschrieben. Deswegen versuche ich, beides irgendwie abzubilden. Also ich glaube, dass Estev jetzt zu Beginn Leipzig vielleicht, ich entscheide mich komplett für Gadou, no matter what, weil ich kann mir ein Szenario vorstellen, weil er auch eine gute Vorbereitung spielt, dass Gadou der rechte Innenverteidiger in der Dreierkette beim BVB wird. Halte ich nicht für ausgeschlossen. Und, oder dass er es vielleicht im Laufe der Saison wird, oder vielleicht zu Beginn gerade und sich dann so auch schnell festspielt. Lirum Larum, er ist ziemlich jung, talentierter Innenverteidiger, wie gesagt, hatte jetzt auch einen guten Start beim BVB. Ich glaube, dass er dem BVB mehr weiterhelfen wird. Dann die zweite Gegenüberstellung sind die Außenverteidiger, die Linksverteidiger, um genau zu sein. Nathaniel Brown beim FC Bayern und Miguel Gutierrez bei Leverkusen, der Grimaldo-Nachfolger. Hier sehe ich es relativ klar, dass Gutierrez, glaube ich, sogar diese Saison etwas mehr Leverkusen helfen kann als Brown, was nichts mit Brown an sich zu tun hat, sondern weil ich glaube, dass die Bayern wieder viel rotieren werden, auch auf eben den Außenverteidigerpositionen. Aber insgesamt, in Summe, sehe ich Brown dann schon vorne, weil ich glaube, gerade wenn er jetzt noch den nächsten Schritt beim größeren Verein in der besseren Mannschaft macht, dann hat er das Potenzial, der beste deutsche Linksverteidiger über Jahre hinweg zu werden. Und dann wird es gibt die Möglichkeit, dass das einfach der Linksverteidiger der Bayern über sehr viele Jahre hinweg bleiben wird. Und das wäre dann schon da würde er weiterhelfen. Kann man so sagen, glaube ich. Dann kommen wir zu noch einem weiteren Bayern-Transfer, nämlich Saibari gegen Konstantinos Karezas vom BVB. Finde ich super schwer. Hier finde ich hier glaube ich wirklich schon Saibari dieses Jahr und Karezas langfristig. Nee, aber Karezas überwiegt. Ich bin wirklich, also klar, bei Karezas ist das Boom-or-Bust-Potenzial viel größer, weil noch viel unerfahren natürlich, gerade auf dem Niveau. Saibari bringt da schon deutlich mehr mit, ist natürlich auch älter. Er bringt da mehr Erfahrung mit, der wird vielleicht etwas schneller helfen, aber Karezas, ich bin großer Fan. Ich mag den Spieler sehr, sehr gerne. Deswegen entscheide ich mich hier für Karezas. Dann auch eine interessante fürs zentrale Mittelfeld eine Entscheidung. Rocco Reitz, Leipzig oder Onyedika bei Eintracht. Onyedika kann ich bisher wenig zu sagen. Das, was ich gesehen habe, fand ich gar nicht so verkehrt. Meine Argumentation pro Onyedika wäre folgende. Ich glaube, Eintracht Frankfurt braucht ihn viel, viel dringender, als Leipzig Rocco Reitz braucht. Und ich glaube, dass der Impact von Onyedika größer sein kann auf die Eintracht als Reitz bei Leipzig, wenn man versteht, was ich meine. Deswegen nehme ich Onyedika. Und wo sind wir denn dann hier? Da sind so viele. Nathan Dekat. Nee, wahrscheinlich nicht Nathan, oder? Nathan? Nathan die Katze nenne ich ihn. Oder Kenneth Eichhorn. Also Dekat Hoffenheim, Kenneth Eichhorn natürlich Leverkusen. Eichhorn, glaube ich, der mit dem größeren Gesamtpotenzial. Aber bei Eichhorn trete ich ganz bewusst jetzt so ein bisschen auf die Erwartungshaltungsbremse und nehme Dekat. Dann haben wir Alfonso Morera und Afonso, nicht mit L dazwischen, ganz wichtig. Afonso Morera, oh, das sind drei. Oder Leo Sauer oder Adam Dagim. Für mich relativ einfach. Das, was ich bisher von Morera gesehen habe, ist sehr, sehr vielversprechend. Also das könnte ein richtig, richtig wichtiger Transfer für Leverkusen sein. Ich bin super gespannt auf ihn. Ich erwarte ziemlich viel, spielt eine super Vorbereitung. Und bei den anderen beiden bin ich persönlich jetzt nicht der allergrößte Fan. Klar, von Leo Sauer jetzt noch nicht wahnsinnig viel gesehen. Aber dann da ihm auch noch ein junger Spieler, auch noch mit Entwicklungspotenzial. Aber bei beiden, also Morera halte ich das Gesamtpotenzial für etwas größer, deswegen nehme ich den. Keisuke Goto, junger Stürmer jetzt bei Freiburg, kommt aus Japan. Oder Isaac Liedberg bei Gladbach. Ich nehme Goto. Einfach, also wenn wir darüber sprechen, wer kann langfristig oder insgesamt mehr weiterhelfen, dann nehme ich hier den deutlich jüngeren Spieler als Isaac Liedberg, wo ich nicht mal weiß, wie oft der in der Startelf stehen wird bei Gladbach und wie sich das dann auch verändert in den nächsten Jahren. Keisuke Goto. Patson Daka beim HSV oder Emanuel Latelat. Ich weiß nicht, ob er so ausgesprochen wird. Union Berlin. Ich gehe mit Patson Daka, wenn er noch mal was wiederfindet von dem, was er konnte. Das ist ein großes Wenn. Ich hoffe einfach drauf. Und dann zu guter Letzt die Torwart-Gegenüberstellung. Mio Backhaus oder Alexander Schlager. Also entweder der, der von Werder weggewechselt ist zu Freiburg oder der zu Werder gegangen ist. Da nehme ich den deutlich jüngeren mit Potenzial. Dann nehme ich Mio Backhaus. Ich glaube, dass er insgesamt, ja, wenn er sich so weiterentwickelt, Freiburg sehr lange weiterhelfen kann und dann eben auch noch vielleicht einen Wiederverkaufswert hat. Da nehme ich Backhaus. Die nächste Frage kommt von Leo der Profi. Gute. Da das Transferfenster noch offen ist, würde ich gerne wissen, von welchen gefühlten Neuzugängen du diese Bundesliga-Saison am meisten erwartest. Also Spieler, die mindestens schon eine Saison da sind, aber durch Verletzungen, Laien oder fehlende Eingewöhnung bisher noch keinen großen Impact hatten. Grüße aus der Heimat des Filderkrauts. Der Mann hat schon öfter Fragen gestellt oder es kommen sehr viele aus der Heimat des Filderkrauts. Okay, gehen wir sie mal durch. Ich habe mir ein paar Namen aufgeschrieben, die ich besonders im Blick habe. Relativ offensichtlich, wir fangen oben in der Tabelle an, Tom Bischoff. Also klar, der hatte letztes Jahr schon Impact, aber ich glaube, der Impact wird noch größer, hatte eine gute Vorbereitung, profitiert natürlich davon, dass Pavlovic und Kimmich bei der WM waren. Ich glaube, dass Tom Bischoff deutlich mehr Einsatzzeiten bekommt und dass ja schon noch eine größere Rotation da auch im zentralen Mittelfeld sein wird. Vielleicht aber, dass Tom Bischoff, weil ich bin von seinem Potenzial sehr überzeugt, vielleicht ja auch wieder auf anderen Positionen, aber gerade, dass er im zentralen Mittelfeld eine größere Rolle spielen kann, einer der großen Gewinner, glaube ich, dieser Vorbereitung, sofern man das so sagen kann. Dann als nächsten Kandidaten will ich Fabio Silva nennen mit Sternchen. Stand jetzt glaube ich, dass Fabio Silva wirklich einen deutlich größeren Impact haben kann. Ja, der hatte schon 8 Scorer, hat aber nur irgendwie rund 800 Minuten gespielt in der Bundesliga vergangenes Jahr beim BVB. Und ich mag den Spieler sehr und ich fand auch immer, dass er, wenn er gespielt hat, ja nicht immer, aber häufig dann auch echt nochmal Schwung reingebracht hat. Wenn der den nächsten Schritt geht, ich meine, ich habe irgendwo mal so ein bisschen scherzhaft gesagt, er könnte Gerassis Position angreifen, da vorne auf der 9. Das wage ich mal in Frage zu stellen, das Sternchen nämlich aus folgendem Grund. Also Stand jetzt kann ich es mir sehr gut vorstellen, Gerassi vorne und dahinter Fabio Silva als auch einer, der ein guter Abschlussspieler ist, der in die Tiefe gehen kann, plus Carrezza so als kreativen, mehr Zehner-like-Spieler. Die drei, das halte ich für ein sehr, sehr interessantes, spannendes Trio. Ist halt die Frage, wenn jetzt El Mala noch kommt, wird es natürlich für Fabio Silva ganz besonders schwer, mehr Impact zu haben als letztes Jahr. Dann, wie gesagt, deshalb das Sternchen. Aber aktuell kann ich mir vorstellen, dass Fabio Silva deutlich mehr Impact hat. Dann ein Name, auch hier mit Sternchen, Victor Boniface. Victor Boniface ist zurück bei Leverkusen und will scheinbar nochmal angreifen und hat sich wohl gut präsentiert. Spielt bisher eine vielversprechende Saisonvorbereitung. Da ist, also das größte Sternchen sind Verletzungen oder das größte Fragezeichen sind einfach Verletzungen, ne? Und da musst du gucken, ja, wie kommt der Körper damit klar, wie lange bleibt er fit? Ich glaube, wenn er fit bleibt, könnte es eine Überraschung sein, könnte er vielleicht wieder in die Nähe seiner alten Stärke kommen. Dann für mich der spannendste Kandidat oder sagen wir mal so, der sicherste Kandidat, ich glaube hier von allen, ja, ziemlich der sicherste, ist Elias Baum bei Frankfurt. Hat keine große Rolle gespielt unter Topmöller. Jetzt ist Christensen weg für die Position. Elias Baum ist eigentlich der einzige Rechtsverteidiger, den Hütter zur Verfügung hat. Andere Grundordnung, klassischer Rechtsverteidiger, junger Spieler, Entwicklungspotenzial. Wir haben es bei Elversberg gesehen. Wie gesagt, bei der Eintracht kaum Impact gehabt. Jetzt nahezu konkurrenzlos. Der wird spielen müssen. Und wenn er den nächsten Schritt geht, wird er auch gut spielen und mehr Impact haben. Dann ein spannender Kandidat, den habe ich vor einem Jahr hier schon in Fracalcio genannt, da war er nämlich ein Neuzugang. Da hatte ich ihn mir angeschaut und da fand ich ihn wirklich vielversprechend und dann lief die Saison mal gar nicht gut. Denn Cyriaque Irie von Freiburg hatte Malaria und hat die komplette Hinrunde eigentlich verpasst. Der ist super jung, wie gesagt, vielversprechendes Talent, der soll jetzt wieder wirklich fit sein und wenn er das ist, ich will nicht sagen, dass der jetzt sich zum Stammspieler mausert, aber ich bin sehr gespannt auf diesen Namen und vielleicht könnte er überraschen. Dann brauchst du bei Freiburg dieses Jahr auch eine gewisse Rotation da vorne. Irie könnte einer sein, der, wie gesagt, ja, so ein bisschen, so ein leichten, kleines Breakout, ja, erlebt. Und dann gucke ich nochmal zum HSV, weil da ist so ein bisschen die Frage, wer spielt denn da in der Offensive? Also, oder wer übernimmt die Rollen von einem Königsdörfer, von einem Glatzel, Dompe soll weg, Baldé ist auch noch einer, der gehen könnte. Da müssen Leute diese Rollen übernehmen, egal wie groß oder klein sie waren. Aber gerade Königsdörfer, super wichtiger Spieler letztes Jahr gewesen, Glatzel, wenn fit. Und irgendwer könnte da ein Breakout haben. Wenn nicht, wird's schwierig für die Offensive. Natürlich Pazondaka geholt, aber es gibt zwei Spieler, die sich hier anbieten. Zum einen Otto Stange. Otto Stange hat eine super U19-EM gespielt. Junger Spieler, vielleicht macht der den nächsten Schritt. Gut, man muss dazu sagen, der war auch verliehen. Ja, erzählte das? Irgendwas stand hier doch mit Laien. Na doch, guck mal, Laien zählen noch mit dazu. Verletzungen, Laien oder fehlende Eingewöhnung. Ja, also Otto Stange nehme ich. Und Ryan Philippe. Letztes Jahr ja so ein bisschen Rotationsspieler gewesen, konnte häufig nicht so richtig überzeugen, wirkte so ein bisschen verloren teilweise auch. Der soll eine gute Vorbereitung spielen, vielleicht wird er derjenige, der profitiert. Ich glaube schon, dass da ein, zwei Positionen noch offen sind. Ja, also wer spielt ganz vorne drin und wer spielt auf einer der beiden Halbraum-Zehner-Positionen? Muss man mal schauen, Paulsen gibt's ja auch noch. Aber das sind so zwei Namen, die ich auf jeden Fall auf dem Zettel haben würde. Nächste Frage kommt von Fußballgöttchen. Moin Krügi, du bist Trainer/Manager, wir haben uns hier für Manager entschieden, sage ich direkt mal, einer Fantasy-Mannschaft oder Fantasiemannschaft und trittst an, um die Bayern vom Bundesliga-Thron zu stoßen. Deine Aufgabe ist es, mit Bundesligaspielern, außer Bayern-Spielern, einen Kader zusammenzustellen, um diese Saison deutscher Meister zu werden. Hierbei darfst du gern auch mehrfach Nennung pro Team verwenden. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, mit deinem Kader wirklich den FC Bayern niederzuringen? Liebe Grüße und bleibt gesund. Ihr auch. Du auch. Okay, ich nenne euch jetzt mal meinen Kader plus Backup-Alternativoption. Dann haben wir 22 Spieler. Dann kann ich schon mal sagen, wir haben diese Mannschaft in den FM26 importiert, haben Paderborn ersetzt mit dieser Mannschaft und dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist. Ich persönlich sage, das ist eine Mannschaft, die es zumindest mit dem FC Bayern aufnehmen kann. Wir fangen im Tor an. Ich nehme fürs Tor Kobel und Baumann. kann jetzt schon mal sagen, es ist eine relativ deutsche Mannschaft. Fand ich relativ überraschend. Und ich kann auch dazu sagen, ich vermisse sehr viele Spieler, die letztes Jahr noch in der Bundesliga waren und nicht beim FC Bayern gespielt haben und es jetzt eben nicht mehr tun. Wir spielen in einem 4-3-1-2. Viererkette, die Außenverteidiger sind links, Raum und Mittelstädt. Ich weiß nicht, wen man da sonst noch mit in die Verlosung nehmen kann. Jetzt nach Abgang von Grimaldo natürlich auch allen voran. Rechts habe ich Riasson und Zufall. Also Riasson, finde ich, ist da gesetzt. In Verteidigung hat man wirklich einige Optionen. Schlotterbeck für mich gesetzt. Anton muss mitgenommen werden. Ich finde Ginter und Tapsobar. Also die habe ich jetzt hier auch noch mit als, das sind meine vier Innenverteidiger. Klar, in einem kompletten Kader würde man noch ein, zwei Innenverteidiger dann mehr mitnehmen, aber wir keepen es hier mal simpel. Dann die drei zentralen Mittelfeldspieler. Auf der defensiveren Position, also in der Mitte, ein bisschen vor der Abwehr, Sechser-like, Angelo Stiller und Seiwald. Unterschiedliche Spielertypen, aber gerade Seiwald so als ganz tiefer Sechser, Stiller mehr so der Spielmacher von hinten raus. Aber ich finde zwei Spieler, die man auf jeden Fall mitnehmen sollte. Matcher gesetzt. Alternative, finde ich, sollte man dabei haben, ist Sano. Dann brauche ich noch einen mit ein bisschen mehr Kreativität nach vorne. Deswegen habe ich Amiri noch mitgenommen. Und Jens Day. Da gibt es sehr viele Optionen hier fürs zentrale Mittelfeld, finde ich. Stay ist vielleicht ein kleiner Reach an der Stelle, aber wollte nicht nur die gleichen Vereine immer nennen, sondern vielleicht auch ein, zwei andere. Dann die 10. Da gibt es einige Optionen. Da kann man über einen Ibo Maser auch nachdenken und keine Ahnung, ich hatte ganz viele Namen zur Option. Am Ende habe ich mich für folgendes Duo entschieden. Kramaric und Baumgartner. Also gerade Baumgartner, wenn fit, wir haben letzte Saison gesehen, wozu der in der Lage ist, der Mann. Kramaric, sehr erfahren, auch das muss man natürlich im Hinterkopf behalten. Und dann die Doppelspitze. Ich will einen klassischen Abschlussspieler, Stoßstürmer oder Zielspieler, Stoßstürmer, nicht so ganz, eher Zielspieler. Und dann einer, ein anderer Stürmertyp, der gut neben so einem Spieler agieren kann. Klar, Undav. Undav muss dabei sein. Dann habe ich El Mala genommen, klar, sehr jung, aber wie gesagt, wir reden von einer Saison, da gibt es auch noch Entwicklungspotenzial und ich finde schon, dass El Mala, klar, wir haben jetzt eine Bundesliga-Saison nur gesehen, aber er gehörte halt faktisch schon zu den besten Spielern, deswegen muss der mit dabei sein und halt die klassischen Stürmer Guirassy und Patrick Schick. Man hätte über einen Patrick Schick, Johnny Burkhardt, einer wird schon verletzt ausfallen, so ungefähr. Aber man vermisst halt schon ein paar Spieler. Ich habe mich auch für diese Formation mit den vier zentralen Mittelfeldspielern entschieden, weil ich finde auf den Flügeln Bayern unabhängig wirklich dünn, weil halt ein Diomande ist weg, ein Touré ist weg beispielsweise, Grimaldo habe ich angesprochen, hinten links, den vermisst man, Mansambi vermisst man, Luka Vuskovic könnte man theoretisch hier noch mit nennen. So, jetzt entscheidet ihr für euch. Ihr habt hier die Elf vor euch. Wie wahrscheinlich ist es, dass diese Mannschaft Meister wird? Das ist meine erste Frage an euch. Ich sage, ja, das ist eine sehr gute Mannschaft, aber wenn man da jetzt mal One-on-One-Vergleich macht, klar, eine andere Formation, aber wenn man jetzt mal die Bayern-Startelf mit dieser Elf vergleicht, so Head-to-Head, man würde sich schon sehr oft für die Bayern-Spieler entscheiden, bin ich der Meinung. Oder? Also gerade jetzt auch zum Beispiel, normalerweise letztes Jahr hätte ich gesagt Linksverteidiger, aber durch Brown sieht das natürlich anders aus. Stanisic auch, ja, also da gibt es nicht viele Kandidaten, wo ich mich für diese Spieler entscheiden würde. Ich sage, die Bayern werden trotzdem Meister und zwar zu 70%, vielleicht 60%. Eher mehr. Gefühlt eher mehr. Und jetzt zeige ich euch, die zweite Frage ist noch, für wie wahrscheinlich haltet ihr es, dass diese Mannschaft die zweitbeste Mannschaft der Liga ist? Weil ihr müsst euch ja vorstellen, diese Spieler, die ich hier genannt habe, fehlen ja bei ihren Teams. Also Dortmund fehlen, Guirassy, Schlotterbeck, Anton, Riasson, Kobel. Ich glaube, die sind am meisten gebeutelt. RB fehlen, Raum, Baumgartner, gar nicht so viele, Seiwald noch. Oh ja, also Dortmund hat schon am heftigsten getroffen. Bei den anderen sind es nicht so viele tatsächlich, ne? Ja, Dortmund wird deutlich schlechter. Ich bin davon überzeugt, dass diese Mannschaft Vizemeister wird. Und zwar deutlich. Der FM nicht. Wir haben das durchsimuliert und Folgendes ist rausgekommen. Unsere Alternativ-Paderborn-Mannschaft, also ihr müsst euch, Paderborn ist die Mannschaft und wir haben diese Spieler da integriert. Wir haben das nicht, wir haben einen Trainer angestellt, nämlich Tobias Strobel, weil der einen Fußball spielt, der A, also der hat eingestellt eine Raute, eine enge Raute mit zentralen Mittelfeldspielern, das hilft schon mal. Und spielt Ballbesitzfußball, was wir natürlich auch wollen. Und wir wollten es auch einigermaßen realistisch machen, wenn man da jetzt eine OP-Taktik irgendwie einbaut, eine Metataktik, dann ist es nicht ganz so realistisch. Deswegen haben wir das mal so gemacht. Tobi Strobel ist nur Dritter geworden. Paderborn ist Dritter hinter den Bayern. Die Bayern holen 80 Punkte, 9 Punkte Vorsprung vor Leverkusen, denen wir halt wenig Spieler weggenommen haben, ne? Das war vielleicht ein Fehler. Also vielleicht hätten wir dann doch, keine Ahnung, also wir haben ja nur, wie nennen wir, Schick, Tapsoba, das war's, ne? Da ist zu wenig Spieler von denen weggenommen. Dann nochmal ein Ibo Maser vielleicht mitnehmen müssen, Garcia, Tillman vielleicht auch. Ja, letztendlich sind die Zweiter geworden, jetzt muss ich hier die Grafik wiederfinden. Aber wir waren nur 2 Punkte dahinter. Also, Paderborn wird Dritter, Dortmund hat gelitten. Gladbach ist ganz schön hoch, See. Werder, hallo? Ja, der HSV 10. Köln als Letzter abgestiegen. Da haben wir nichts mit zu tun. Heidenheim, Moment, ach, das ist die, was ist das für eine Liga? Heidenheim mit drin? Hat Lukas gemacht. Schiebe ich auf Lukas. Ist auch egal, es geht ja nur um die Spitze. Aber wir können noch mal gucken, also wir hatten den meisten Ballbesitz in dieser Liga, meiste Dribblings, beste Passquote, also wirklich Ballbesitz, Fußball durch und durch. Dann die Duelle gegen die Bayern, liefen gar nicht mal so gut, 0-3, das war das Rückspiel, das Hinspiel war 0-2, aber, und jetzt kommt's, Pokalsieger, gegen die Bayern im Finale, also dafür hat's zumindest gereicht. Wir haben den HSV geschlagen mit 2-0. Ah nee, das waren die Bayern, Entschuldigung. Wir haben Frankfurt mit 1-0 geschlagen. Wir haben Paderborn, was rede ich denn? Union Berlin mit 2-1 geschlagen und dann 2-1 im Finale. Und wir können mal gucken, die besten Spieler in unserem Verein, in unserer Fantasy-Mannschaft sind Seidel Mahler, 16 Tore, 6 Vorlagen und Nadim Amiri, 6 Tore, 14 Vorlagen. Dann auch noch sehr, sehr gut Schlotterbeck und Anton, unsere Innenverteidigung. Angelo Stiller hatte eine gute Saison. Dann haben wir hier noch mit sehr, sehr beeindruckenden Scorern Baumgartner. 14 Tore, 7 Vorlagen und auch noch sehr beeindruckend. 15 Tore, 5 Vorlagen, Serhou Guirassy. Wer hat denn hier noch 10 Tore gemacht? Dennis Undorf, klar. Ja, aber Dennis Undorf zu wenig gespielt. Er hätte ein bisschen mehr durchrotieren müssen, ne? Bisschen mehr durchrotieren müssen. Also hier Tapsoba 18 Mal irgendwie eingewechselt. Ist das Tapsoba? Ich muss hier immer von rechts nach links scrollen. Da sind wir. Und Undaf nur 7 Mal in der Startelf. Ja. Da hat der Strobel ein bisschen gebutschert, das Ganze. Würde ich behaupten. Zweiter Platz wäre drin gewesen. Bleibe ich dabei. Zweiter Platz wäre drin gewesen. Gibt es Spieler, die ihr mit reingenommen hättet? Ich glaube, wer sich auch noch reingeschlichen hat hier, das, wie gesagt, hat Lukas zu verantworten, ist Goretzka. Goretzka hatten wir scheinbar auch noch im Kader, aber der hat nicht so viel gespielt, wenn mich nicht alles täuscht. Gut, nächste Frage. Kommt von der Hüb. Servus Krögi. Week 1. Overreactions Quickfire. Steigt der Club auf? Na, wir gehen die nach und nach durch. Also, es geht um die zweite Liga. Overreactions nach einem Spieltag. Ich hatte so Bock auf Vereinsfußball. Ich habe wirklich jedes einzelne Spiel geguckt. Also die, die parallel liefen in der Konferenz, dann nicht nochmal irgendwie analysiert oder so. So viel muss es da auch nicht sein. Aber jedes Spiel geguckt, das ganze Wochenende. Und es hat mir richtig, richtig Bock gemacht. Ich hatte richtig Bock auf zweite Liga. Und jetzt sagen viele, ja, aber das ist doch übertrieben. Da kann man doch keine seriösen Aussagen treffen. Erstens, das war die meistgestellte Frage. So oder so ähnlich. Zweitens habe ich letzte Saison nach dem zweiten Spieltag der zweiten Bundesliga so eine Frage hier in diesem Format beantwortet und ich habe da nochmal reingehört. Wir haben da sehr viele gute Schlüsse schon draus gezogen, ehrlicherweise, nach zwei Spieltagen. Eine war Murks, aber da war ich zu euphorisiert. Hannover steigt direkt auf, habe ich gesagt. Das war nicht der Fall, auch wenn es lange so aussah. Aber ansonsten die Aussagen in diesem Video. Kofeld wird definitiv nicht als erster Trainer entlassen. Gut, das war low-hanging fruit. Hertha-Kader hat uns geblendet. Ich glaube, ich hatte ja Hertha an 1 vor der Saison. Und nach zwei Spieltagen habe ich gesagt, vielleicht haben sie was mit dem Aufstieg zu tun, aber nur vielleicht. Nürnberg wird eine zähe Saison haben. Gut, sie war jetzt nicht schlecht, aber ich finde schon, dass sie mehr oder weniger zäh war. Braunschweig wird nicht letzter. Ja. Bielefeld wird drinbleiben. Ja. Fürth wird nicht die Überraschung der Saison, aber Futkoil macht 20 Scorer. Hatte er, glaube ich, oder? Also er war ja Torschützenkönig. Ich weiß aber nicht mehr, mit wie vielen Toren. Auch das eine richtige Erkenntnis. Und das war halt eine, also ich hatte sie ja als Überraschung der Saison und war eigentlich sehr positiv. Nach zwei Spieltagen habe ich gesagt, nee, da lasse ich die Finger davon. Also ich will nur sagen, so, also selbst wenn es Overreactions sind, eine Tendenz kann man vielleicht schon ablesen. Muss nicht immer passieren. Wie gesagt, Hannover ist am Ende nicht aufgestiegen, aber alles andere ist so oder so ähnlich zugetroffen. So, jetzt gehen wir mal die Punkte durch, die der Hüb hier mitgebracht hat. Erstens, steigt der Club auf? Steigt Nürnberg auf? Kalmar. Ich habe sie auf 4. Fun Fact. Ich hatte sie sogar auf 3. Und als wir dann aufgenommen haben, habe ich ja die Notizen nicht vor mir. Und da habe ich instinktiv Heidenheim auf 3, Nürnberg auf 4 gesetzt, habe gemerkt, dann, okay, ich habe mir das andersrum aufgeschrieben, habe aber dann gesagt, nee, das fühlt sich so richtig an. Nürnberg auf 3 fühlt sich einen Ticken hoch an. Ich war aber schon optimistisch. Ich glaube, war einer der wenigen, der sie in den Top 4 mit dabei hatte. Das war ein sehr guter Auftritt am ersten Spieltag gegen Dresden. Dass sie da zu 0 spielen, war vielleicht auch ein bisschen, also hat ein bisschen mehr mit Dresdens Offensive zu tun in meinen Augen. Es gibt einen großen Haken oder ein großes Fragezeichen. Bleibt Sommer oder bleibt er nicht? Weil der hat jetzt nochmal ordentlich Werbung gemacht. Wenn da nochmal ein Verein jetzt ernst macht und es ist noch genug Zeit, um das zu tun, davon hängt für mich wirklich mehr oder weniger ab, ob sie ganz oben mitspielen können. Wenn er bleibt, die ganze Saison, sind die ein ernstzunehmender Aufstiegskandidat. Ja, das glaube ich schon. Ich habe halt meine zwei, und deswegen habe ich ihn übrigens auch nicht als Torschützenkönig genannt. Ich hatte mit überlegt, also für mich war es zwischen Sukowski und Soma. Ich befürchte, dass er entweder jetzt oder im Winter geht. Und das, ja, das wäre schon bitter. Das ist schon einfach keine Lebensversicherung, so im klassischen Sinne, aber halt sehr, sehr wichtig. Dann haben wir als zweite Aussage Dresden doch nicht so gut und doch im Abstiegskampf. Weder noch. Also für mich, Dynamo Dresden, war der Hype war ein bisschen zu groß, vor allem bei Fans, Rückrundentabelle, Vierter, gute Transfers. Die Erwartungshaltung war in meinen Augen zu hoch. Deswegen, ich habe ganz bewusst in der Prognose die Finger von Dresden gelassen, weil ich glaube, die werden mit unten nichts zu tun haben. Ich glaube, oder das habe ich zumindest vor der Saison gedacht, ich glaube auch nicht, dass sie was mit oben, also ganz oben zu tun haben. Habe ich schon in meinem letzten Fracalcio gesagt und habe von Dresden-Fans direkt Frontalangriff bekommen. Ey, die waren Rückrunden Vierter, die werden oben mitspielen. Wie gesagt, ich war da nicht so von überzeugt und nach dem ersten Spieltag bin ich das noch weniger. Ich glaube aber, wie gesagt, die werden auf Strecke zu gut sein, um unten mit reinzurutschen. Da gibt es Kader, die ich für deutlich schlechter halte. Da gibt es Mannschaften, denen ich insgesamt nicht so viel zutraue. Und ich finde, wenn wir eine Sache an diesem ersten Spieltag der zweiten Bundesliga gesehen haben, die halt wieder sehr früh startet. Klar, die haben früher mit der Vorbereitung angefangen als vielleicht Bundesligisten, die auch mehr Leute bei der WM hatten und so. Trotzdem, die Vorbereitung war halt sehr kurz, beziehungsweise seit Beginn des Transferfensters. Es ist halt sehr früh, dass die wieder starten. Man merkt extrem, die Mannschaften, wo sich wenig verändert hat, in der Startelf, wo der Trainer der gleiche geblieben ist, sind deutlich stabiler so im Schnitt reingestartet als die Mannschaften, wo sich viel verändert hat. Und bei Dresden, finde ich, hat man es gemerkt, gerade auch im Vergleich mit Nürnberg, wo jetzt nicht so wahnsinnig, also klar, die Defensive ist neu, okay, aber gerade so Offensive, der Trainer ist der gleiche geblieben. Aber wir haben noch ein paar mehr Beispiele, die ich gleich nennen werde. Und bei Dresden hat sich ja schon ein bisschen was getan. Die hatten 5 neue in der Startelf. Also die halbe Feldspieler-Startelf war neu. Oder, ja doch, 5 Spieler neu in der Startelf. Das ist schon viel. Und das muss sich finden. Das wird sich, glaube ich, auch noch ein bisschen finden. Und das, genau das Gleiche gilt für deine Wolfsburg-Aussage. Also die Absteiger fahrig und Wolfsburg doch nicht überkrass. Glatzel kein Torschützenkönig, schreibt der Hüb als Overreaction. Also die Absteiger waren definitiv fahrig. Bei St. Pauli weiß ich überhaupt nicht. Die habe ich auch nicht angefasst. Können mir vorstellen, dass die auch so im Niemandsland landen werden. Heidenheim habe ich oben mit drin. Die müssen defensiv ein bisschen stabiler werden. Aber ich finde, da sieht man schon, dass da einfach ein Konstrukt steht, was gut funktioniert. Wolfsburg ist genau das, was ich gerade angesprochen habe. Da hat sich so viel verändert. Ja, nicht nur, was die Spieler angeht, sondern natürlich auch der Trainer. Ganz andere Spielweise. Du kommst aus einer Saison, also für die Spieler, die halt da sind, die kommen aus einer verkorksten Saison. Viele haben wahrscheinlich auch jetzt zu Beginn nicht so richtig Bock auf zweite Liga. Deswegen musst du mit vielen Neuen da reingehen, die, für die das ein neues Projekt ist. Und wie gesagt, ganz andere Spielweise, sehr ballbesitzorientiert, sehr hoch, mannorientiert gegen den Ball. Das ist schon anspruchsvoll und man sieht, dass das noch nicht so richtig harmoniert. Niklas hat das ja in seiner Taktikanalyse gut rausgearbeitet, was da defensiv, man nimmt natürlich auch einiges in Kauf mit dieser Spielweise, aber das muss sich noch ein bisschen finden. Für mich aber der große Takeaway ist, die Offensive spielt halt noch nicht gut zusammen. Trotzdem, finde ich, darf man das auch nicht zu hoch hängen. Also das Spiel wird mir aus lauteren Sicht ein Ticken zu gut geredet. Ja, man hätte hier auch das eine entscheidende Tor machen können. Man hatte größere Chancen oder mehr gute Chancen. Aber Wolfsburg war über weite Strecken super dominant. Die haben viele Abschlüsse gehabt, ja, viele aus der Distanz, weil noch so ein bisschen die Harmonie und die Ideen im letzten Drittel gefehlt haben. Da müssen die Jungs sich erstmal aufeinander abstimmen. Die haben so noch nie zusammengespielt in einem Pflichtspiel. Das, finde ich, hat man schon extrem gemerkt. Aber Fabian Riese hatte eine riesen Chance. Die wurde für mich so ein bisschen in der Nachbetrachtung, da haben viele so, ja, aber guck mal hier, Lautern, die Chance, die Chance, die Chance. Ja, aber Reese hatte in meinen Augen die größte, um das eine entscheidende Tor zu machen. Damar hätte ein oder zwei aus der Distanz machen können, sind knapp vorbeigegangen. Ich finde, man hat in Ansätzen das Potenzial in der Offensive gesehen und ich bleibe dabei, die werden sehr schwer zu schlagen sein, die werden ins Rollen kommen, die werden als Erster aufsteigen, da will ich nichts dran ändern. 100 Tore, mein Hot-Take. Ah. Gut, war vorher schon Hot-Take. Ein Spiel mit 0 Toren hilft nicht. Gebe ich zu, Damar 20 Scorer sehe ich immer noch und generell als Erster, da mache ich mir wenig Sorgen. Ah, Glatzel Torschützenkönig war hier noch ein Punkt. Habe ich ja nicht, ich habe ihn nicht als Torschützenkönig. Für mich, und ich bin bekanntlich großer Bobby Glatzel-Fan, ich habe Sorge, dass er 34 Spiele macht. Und ich glaube, wenn er, selbst wenn es eine Handvoll Spiele ist, wenn es 7 Spiele sind, 8 Spiele, die er verletzungsbedingt verpasst, dann wird es schwer, Torschützenkönig zu werden. Es gibt da einige. Ich ärgere mich sehr, dass ich Zivzi. Ich glaube, nach dem ersten Spieltag würde ich auf Zivzi Warze umschwenken. Ich könnte mir vorstellen, dass der Torschützenkönig wird. Soma hat natürlich jetzt vorgelegt. Da habe ich die Bedenken schon geäußert. Zivzi Warze wäre, glaube ich, ein guter Shot gewesen. Bei Glatzel habe ich einfach, lasse ich die Finger voll. Ist mir zu heiß, was die Verletzungsanfälligkeit angeht. Glaube ich nicht, habe ich aber auch vorher schon nicht geglaubt. Was haben wir noch? Nummer 4. Einfach nur Magdeburg Fragezeichen oder Magdeburg? Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ja, ich glaube, die größte Enttäuschung des Spieltags liegen 0-3 hinten, dann killt sie die rote Karte komplett. Abwehr war eine Katastrophe. Offensiv, also die müssen eine Balance finden, weil offensiv, also Artig und Sukowski zusammen, werden denen noch wichtige Punkte holen müssen im Laufe der Saison. Eine Aussage möchte ich schon mal revidieren aus der Prognose. Nicht unbedingt Sukowski Torschützenkönig, weil er hat auch wieder getroffen, obwohl das Spiel halt Murks war. Der war letztes Jahr schon stark, obwohl Magdeburg unten mit drin hing. Aber eine Aussage möchte ich revidieren. Ich habe gesagt, Magdeburg wird besser sein. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Nach einem Spieltag. Overreaction, ja. aber glaube ich nicht. Braunschweig ambitioniert. Punkt 6. Braunschweig war toll. Braunschweig war sehr, sehr toll, vor allem, weil mich vor allem zwei Spieler brutal beeindruckt haben. Für mich die Entdeckung des ersten Spieltags, Max Marie und Di Benedetto. Boah, haben die gezockt. Also gerade Max Marie da hinter den Spitzen, der ist auch noch jung, ne? Hat richtig Bock gemacht. 21. Sah richtig, richtig gut aus. Toller Spieler. Immer schon mal so ein bisschen aufgetaucht, aber das war wirklich ein Spiel, wo ich gut gestaunt habe. Und dann hast du ein paar Spieler mit Opoku, der da perfekt eingesetzt wird für das, was er kann. Urbich, das ist schon echt gut gewesen. Ich war zu skeptisch, glaube ich, würde ich jetzt nach einem Spieltag sagen. Mit Platz 16, viele von uns haben sie ja gar nicht in den Flop 4 mit dabei, haben schon Braunschweig-Fans, glaube ich, geschrieben, oh Gott, keiner hat sie als Absteiger, das heißt, wir steigen dieses Jahr ab. Ja, weiß ich nicht, ob man sich da Sorgen machen muss. Ein Spieltag, ich glaube aber, Platz 16 war zu skeptisch. Next ist, ich muss hier mal hochscrollen, was ist 6? Cottbus, die größte Überraschung. Für mich natürlich nicht. Also ich habe sie ja als größte Überraschung der Saison genannt. Das war ein Auftakt nach Maß. Cottbus steigt auf, Freunde. Cottbus geht hoch. Ein Spaß. Man muss nicht übertreiben. Aber es war, das ist perfekt gelaufen. Diese Offseason ist perfekt gelaufen. Habe ich ja schon in der Prognose gesagt. In meinen Augen pimpst du genau so einen Zweitligakader. Also einen Kader, der aus der dritten Liga in die zweiten geht. Mit erfahrenen Spielern, die du holst, mit Lotka, mit Bittencourt. Und du holst halt junge Spieler, viele per Laie. Und vieles hat sich schon am ersten Spieltag ausgezahlt. Und was mich halt besonders glücklich gemacht hat, ich hatte so ein bisschen Zweifel. Ich habe dran geglaubt, aber ich hatte, was denn nun? Hatte ich Zweifel oder habe ich dran geglaubt? Irgendwie beides. Ob Chiachi auch gut in der zweiten Bundesliga funktioniert. Am ersten Spieltag hat es zumindest wunderbar funktioniert. Und trotzdem für mich die Story dieses Spiels ist eher die Enttäuschung bei Hannover. Weil bei Hannover fehlen mir so ein bisschen die Argumente, wie jetzt bei anderen Mannschaften. Ah, die müssen sich erst finden. Ah, neuer Trainer. Zu viele neue in der Startelf. Keine Ahnung. Ich befürchte, also Hannover muss noch was machen auf dem Transfermarkt. Christian Titz hat recht. Jonas Bolt, du musst kochen, Junge, weil ich glaube, wir haben ein bisschen unterschätzt, wie schmerzhaft die Abgänge bei Hannover sein könnten. Gerade im Zentrum, im Tor. Einen Aseko, einen Leopold, einen Noll. Die müssen was machen. Die müssen was machen. Die Offensive, glaube ich, können, also die wird dann noch besser funktionieren. Da hat sich auch nicht so viel getan, aber für mich die größte Enttäuschung des ersten Spieltags. Und letzter Punkt, die Hertha doch nicht so schlecht. Ich war nicht einer derjenigen, die gesagt haben, okay, die Hertha wird jetzt irgendwie enttäuscht. Also große Erwartungen hatte ich nicht, ne? Muss ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich habe jetzt auch nicht gesagt, die Hertha rutscht ganz unten mit rein. Ich glaube, es hat kaum jemand gesagt. Die Erwartungen waren sehr, sehr niedrig. Ich glaube, deswegen kann man umso positiver auf diesen ersten Spieltag schauen. Aber ich finde, hier wird nochmal wieder diese These bestätigt, die ich schon mehrfach jetzt gesagt habe. Bei Hertha sind viele Leute weg, aber die, die gespielt haben, waren logischerweise, weil man kaum Neuzugänge hat, die Spieler, die da waren, sind schon länger da und die haben gut miteinander harmoniert und haben gut zusammengespielt. Der Trainer ist der gleiche geblieben und bei Bochum war ganz viel neu. Und ich finde, das hat man gerade in diesem Spiel gemerkt, gleichzeitig war es in meinen Augen schon ein glücklicher Sieg. Also Bochum hätte hier das eine Tor noch machen können. Also ein Unentschieden. Ja, aber trotzdem, wie gesagt, ich habe Hertha ganz bewusst in der Prognose nicht mit angefasst, weil ich glaube, sie sind zu gut, um unten reinzurutschen und haben zu wenig Potenzial und sind limitiert nach oben. Dementsprechend, für mich hat sich bei der Hertha nichts geändert, weil ich auch bei Bochum nicht so richtig weiß, wie gut diese Mannschaft wirklich ist. Letzte Frage oder vorletzte Frage, aber natürlich eine Trikotfrage, darf in dieser Zeit nicht fehlen. Und zwar eine sehr schöne, damit ich mir mal endlich alle Trikots aus den Top 5 Ligen anschauen konnte, und zwar von Z-Trunks. Moin Krögi, gib uns mal deine Top 10 Trikots aus den Top 5 Ligen, die du ohne Bedenken sofort kaufen würdest. Ich habe die Bundesliga hier mal ausgeklammert, weil natürlich machen wir noch Bundesliga-Rankings, Trikot-Rankings, heim und auswärts. Deswegen die anderen Top 5 Ligen habe ich mir angeschaut. Heim, auswärts, dritte, keine Torwarttrikots. Ja, die waren alle mit in der Verlosung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz auf 10 gekommen, die ich mir ohne Bedenken kaufen würde. Aber ich bin auf 9 sehr schöne gekommen. Und hier muss ich noch eine Platzierung ändern. Merke ich gerade. Da finde ich das eine doch etwas schöner als das andere. Platz 10 ist eins, das ganz viele von euch, das ganz viele generell scheiße finden und wahrscheinlich eher bei den schlechtesten dabei haben. Ich find's geil, das ist mein Ausreißer in dieser Top 10. Auf Platz 10, Espanyol Barcelona auswärts. Ich weiß, es ist weird. Irgendwas macht das mit mir. Und ich war wirklich, ich war schon in dem Shop. Ich war, gebe ich ganz offen zu, ich war schon im Shop. Ich fand die Instagram-Fotos oder so das Fotoshooting geiler als dann das Cutout. Und das Cutout hat mich ein bisschen davon abgehalten. Habe ich nicht gemacht, habe ich nicht gekauft. Aber irgendwas hat das. Das macht was mit mir. Ich habe es aber nur auf 10. Auf Platz 9, Marseille, drittes Trikot. Das Lavendel-Trikot. Liegt auch irgendwo hier am Fotoshooting. Aber es ist ein tolles Trikot, schöner Farbverlauf, so clean, der Sponsor, clean, das neue Logo. Ich finde, das neue Logo passt da ganz gut. Ist ein schönes Trikot, hier der schwarze Knopf, der Puma-Kragen, geht so. Ja, dann noch eins, was die wenigsten in den Top 10 haben würden, aber ich finde es wirklich schön. Coventry City, Heim. Ja, die spielen in der Premier League dieses Jahr. Ich mag das. Ich mag dieses Farbmuster in den Streifen, in den blauen Streifen. Ich find's geil, dass der Sponsor sich so orange abhebt. Ich find's hier in dem Fall gar nicht störend. Coventry, eins der schönsten Logos in den Top 5 Ligen. Tolles Trikot. Noch toller, auf Platz 7. Ich meine, ich habe ja den Vorgänger an. Ist das der Vorgänger oder ist er schon 2 Jahre alt? Weiß ich gar nicht. Atalanta Bergamo, auswärts. Ich finde das deutlich geiler, weil es off-white ist und ich mag diese Streifen lieber. Aber dieses Muster ist trotzdem geiler. Wie gesagt, off-white fände ich noch geiler, aber ich mag halt diesen Sponsor, diese Schrift, die ist schön, die sticht gut raus in Rot. Vielleicht hole ich mir das auch. Es ist schon gut. Aber hier sind wir, also wir sind, ab wo würde ich bedenkenlos kaufen? Wenn Trikots nicht so schweineteuer wären, dann wahrscheinlich, also das sind die einzigen Bedenken. Ich glaube, ab Platz 7, Coventry würde ich nicht ohne Bedenken. Aber ab Platz 7. Platz 6, schlicht, aber schön. Ich habe mich schon mal negativ über Kreuze auf Trikots geäußert. In dem Fall finde ich es aber schön. Parma, ich glaube, es ist auswärts. Habe ich mir nicht dazu aufgeschrieben, müsste aber auswärts. Oder ist es heim? Blenden wir hier ein. Schlichtes Kreuz. Hat ein bisschen Retro-Vibes, ein schönes, das schöne Logo hier mit drin. Ich hätte es noch geiler gefunden, wenn Puma in Weiß noch hier Platz gefunden hätte, über dem Parma-Logo. Schlichter Sponsor, der gut reinpasst. Und dann halt, die Ärmel sind schick, die Farbkombi. Etwas schlichter, aber ich finde es geil. Dann kommen Trikots, zwei hintereinander, die Stand jetzt in die Top 5, in den Top 5 sind, wo ich aber sage, wenn sie den Sponsor verkacken, wenn der Sponsor nicht gut aussieht, weil da ist noch keiner drauf, könnten die auch wieder fallen. Aber Levante Heim ist halt einfach ein schönes Trikot. Ja, Kragen macht immer einiges mit mir, aber vor allem, wenn der Kragen sich so gut absetzt, dann die Streifen hier. Rot-blaue Streifen, das Levante-Logo ist eh ein schönes. Dann die abgesetzten Ärmel, passend zum Kragen. Das ist schön. Aber natürlich der Bonus, kein Sponsor, der das Ganze entstellen kann. Das gilt auch für Platz 4, Nottingham, auswärts. Dunkles, sattes Grün, schönes grünes Muster, altes Adidas-Logo, super passendes Nottingham-Logo, auch eins der schöneren. Dieser Kragen sieht mega geil aus mit dem roten Streifen, der so ein bisschen hier rüberlappt. Schlicht, aber sehr, sehr schön. Kommen wir zu den Top 3. Überraschend auf Platz 3. Brentford, auswärts. Nadelstreifen, dunkelblau, schlicht, passendes Logo. Eingefärbtes Logo. Das ist einfach nur schick. Das ist einfach nur schick. Platz 2. Oh, da wechsle ich. Platz 1 und 2 sind für mich ganz klar die besten, aber boah, gehe ich nochmal. Ah, ist das schwer. Ich lasse es so, wie es hier steht. Auf Platz 2, Rom. Die Roma auswärts. Es ist einfach schön. Was soll ich euch denn sagen? Off-White, gelb, rot. Das Ganze wiederholt sich an den Ärmeln, am Kragen. Auch hier dieser Adidas-Kragen. Dann das schlichte, schöne, alte Adidas-Logo. Das Logo perfekt farblich eingearbeitet. Und dann der Sponsor einfach unten schlicht. Fällt fast gar nicht auf. Passt perfekt zum Trikot. Mm. Platz 1. Como. Como Heim? Müsste Como Heim sein. Ah, Rom und Como, die geben sich wirklich nicht viel. Hoppla. Finde ich beide wunderschön. Revolut, schlicht, einfach ein weißer Schriftzug. Schön, wunderschönes Logo von Como. Schöner Kragen, gut abgesetzt mit diesem Rot-Weiß. Hier nochmal Rot-Weiß. Ich glaube, Rom, ja, ach. Tolle Trikots. Toll, 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 toll. Ich gebe euch einen Bonus. Und zwar zum einen die neue Calcio Berlin Dienstkleidung. Sunderland, auswärts. Ich finde es irgendwie geil. Hat auch noch keinen Sponsor drauf. Man erkennt gar nicht das Logo und den Ausrüster, weil eingefärbt ist übrigens eine Collaboration mit Elvis Presley. Dachte ich, er wäre tot und kann nicht mehr mit jemandem kollaborieren. Man nennt es trotzdem so. Okay. Es geht darum, dass die immer einen Can't Help Falling in Love singen bei Sunderland. Und jetzt, ja, irgendwie ist das das Elvis-Trikot. Es ist aber schön. Bisschen viel rosa, Calcio Berlin Dienstkleidung. Dann Bonus Nummer 2. Die 2 besten Sponsoren aus den Top 5 Ligen. Wir haben hier einmal Diggi. Wildes Trikot, aber Diggi. Das ist großartig. Und hallo. Halo, hallo, einfach nur hallo vorne drauf. Die 2 besten Sponsoren des Jahres. Und jetzt, 3. Bonus, die Flop 5. Wir fangen unten an. Auf Platz 5, das 5. hässlichste Trikot dieser Saison, kommt von Newcastle, das Heimtrikot. Das ist eine optische Täuschung, das ist eine Herausforderung für die Augen. Das ist ganz viel Schwarz-Weiß, dann auch noch ganz viel Schwarz-Weiß mit diesem Sponsor Nox Hydrate, dann noch dieser Kopf darüber. Mein Gott, wie viel Schwarz-Weiß gestreift will man machen? Dann noch die Adidas-Streifen, dann die blauen Streifen. Völlige Überforderung bei mir. Platz 4, das Kindergarten-Trikot von Cagliari. Cagliari auswärts. Lustige Streifen auf den Ärmeln, bunter Sponsor, noch ein Schriftzug, noch ein Schriftzug. Was ein Scheiß-Trikot. Auf Platz 3, das drittschlechteste Trikot, das ist das Glory-Hole-Trikot von Bournemouth. Heim, jawohl, was ist das denn? Dieser Sponsor, oh mein Gott. Und dann auch noch so eine Hautfarben. Kann man bei einem schwarz-rot gestreiften Trikot falsch machen? Die Antwort ist alles, wenn man so einen Sponsor wählt. Und dann noch ein, weil das Ding ist ja, beim Auswärts, das ist so lila und dann ist einfach dieses Vitality, dieses pinke Loch, Vitality-Loch, ist ja einfach draufgepackt. Aber hier wird nochmal ein schwarzer Rand drum gemacht. Besonders der Fokus hier auf diesen runden Sponsor. Furchtbar. Platz 2. Ist das Trikot gewordene Wandtattoo, das Trikot gewordene Energy Drink Design, eine Farbkombi, die 2012 vielleicht cool war, schwarz mit Knallepink. Also wir reden hier von Pink, nicht rosa wie bei Calcio Berlin. Hört auf, sowas zu schreiben. Malaga, das 3. Trikot von Malaga ist wirklich auf den ersten Blick gar nicht so schlimm, aber guckt mal genauer hin. Alles hier voll mit Schriftzügen. Es könnten die Stadtteile von Malaga sein, würde ich jetzt mal vermuten. Dann, wie oft könnt ihr Malaga auf diesem Trikot zählen? 4-mal. Hier natürlich im Logo. Dann haben wir hier Sabor a Malaga. Dann steht da unten noch Malaga irgendwas. Und hier an der Seite steht auch nochmal Malaga. Ja, wir wissen's. Mein Gott, ist das scheiße. Aber Platz 1 ist wirklich das liebloseste Trikot, das ich seit langer Zeit gesehen habe. Nix daran. Bei keinem Part dieses Trikot wurde sich Mühe gegeben. Le Mans. Heim. Le Mans. Was ist das? Qu'est-ce que c'est ça? Glaube ich. Also, wenn die das einfach durchgezogen hätten mit gelb-rot, wäre es besser. Nein, sie machen in der Mitte einen beigen, warum beige? Warum beige bei rot-gelb? Warum eine Farbe, die ausgeblichenes Gelb quasi ist? Der Kragen beige passt überhaupt nicht zum Rest. Dann haben die Französischen, also Ligue 1 ist ein Verbrechen in großen Teilen, weil die mehr als einen Sponsor auf dem vorderen Bereich des Trikots erlauben. Die haben ganz oft Hauptsponsor, hier einen Sponsor, da einen Sponsor, vielleicht manchmal noch einen vierten. Le Mans hat 3. Hexagon sieht schon nicht geil aus, finde ich, vor allem mit der roten Umrandung. Dann EJ, ganz minimal über dem Adidas, ja, über 2 Balken hinweg. Warum nicht alles in einen dieser Balken rein? Ich finde das Logo viel zu groß auch, geht an den Rand des Streifens und dann nochmal ein grünes Patch für einen weiteren Sponsor. Mein Gott, lass gut sein. Letzte Abschlussfrage. Josh Speed fragt, für wann sind weitere Episoden Hall of Fame geplant? Und ein anderer hat gefragt, gilt das Format als gescheitert? Ganz und gar nicht. Also wir haben eine angekündigte Sommerpause über die WM und die Urlaubszeit angekündigt. Das Format ist ganz und gar nicht gescheitert. Wir sind sehr, sehr, sehr zufrieden damit, wie es von euch angenommen wird oder wie es ankommt bei euch und auch die Performance. Wirklich sehr, sehr gut. Wir haben auch Bock, das weiterzumachen. Wir müssen halt alle drei am Start sein oder wir wollen alle drei für jede Folge am Start sein. Und das war die letzten Wochen nicht möglich und während der WM war es einfach auch grundsätzlich nicht machbar. Hätte auch nicht gepasst. Aber nächste oder übernächste Woche geht's mit Hall of Fame weiter. Wahrscheinlich weiterhin in unregelmäßigen Abständen. Wir werden wahrscheinlich 2 wöchentlich versuchen. Es ist halt das aufwendigste Format hier für alle Beteiligten. Gerade in der Post-Production natürlich, aber auch in der Vorbereitung auf jeden Fall sehr, sehr viel Recherche, die da reinfließt. Dementsprechend kann ich euch sagen, es wird weitergehen und voraussichtlich nächste oder übernächste Woche. Aber dann geht ja auch schon die Bundesliga los, ne? Und dann die Champions League noch hinterher und dann ist schon wieder Länderspielpause. Mensch, es folgt ja eins aufs andere. So, aber hier folgt jetzt gar nichts mehr. Abschalten. Wie bei Löwenzahn früher. Macht's gut. Tschüss.